Angst vor schlechter Wirtschaftslage. Die Angst vor einer schlechteren Wirtschaftslage steht auf Platz 4 der 7 größten Ängste der Deutschen. Die Wirtschaft eines Landes, eines Volkes, ist sie stabil, geht es auch dem Volk gut. So heißt es allgemein. Aber was heißt das eigentlich? Was meint gut in dieser Hinsicht? Ganz klar, gut meint hier immer, mehr an Waren oder Freizeitmöglichkeiten zu haben, als ausreichend ist oder zumindest doch, dass es daran nicht mangelt. Da beides bei uns der Fall ist, geht uns und anderen unser deutsches Volk als wohlhabend. Woran aber misst sich dieser Wohlstand? Nun, was Wohlstand ist, wird heute fast ausschließlich über die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ermittelt. Ganz im Gegensatz zu altertümlichen oder mittelalterlichen Zeiten, wo der Wohlstand vornehmlich durch ethische bzw. religiöse Normen bestimmt war. Übersetzt heißt das: Unser Volk gilt deshalb als wohlhabend, weil es durch eine hohe Produktion an Waren und Dienstleistungen sein Versorgungsangebot an sich verbessert, aber kaum mehr, weil es etwa eine hohe oder rege Produktivität an ethisch-geistlichen Gütern vorzuweisen hätte. So hat sich der Wert dessen, was das Wohlergehen eines Menschen tatsächlich ausmacht, bis zu seiner Unkenntlichkeit umgekehrt. Der Auslöser dieser radikalen Wende in der Bewertung bzw. Wertstellung der Produktivität eines Menschen liegt nicht zuletzt in deutschen Denkerseelen wie Johann Heinrich Betzig, auch Heinrich Bethe genannt, begründet, der in seiner Schrift Geld und Geist, erschienen übrigens 1845, also fast 100 Jahre vor dem deutschen Sohn und Nationalsozialisten Adolf Hitler, seine These von der Arbeit, die den Menschen frei macht, publiziert hat. Da lesen wir: Nicht der Glaube macht selig, nicht der Glaube an egoistische Pfaffen oder Adelszwecke, sondern die Arbeit macht frei. Das ist nicht protestantisch oder katholisch oder deutsch oder christkatholisch, nicht liberal oder servil, das ist allgemein menschliche Gesetz und die Grundbedingung allen Lebens und Strebens, allen Glückes und aller Seligkeit. Die Arbeit, der Fleiß, ist die notwendige Bewegung alles Lebenden um seiner selbst willen. Die Arbeit ist Selbstzweck, Selbstbestätigung, das heißt Bestätigung und Genuss der Freiheit, welche nur dadurch wirklich wird, dass sie sich jeder Freiheitsfähige täglich erwirke und erwerbe. Nur der erwirbt sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie verdienen muss. Seite 57, 58. Und schon 300 Jahre vor ihm tat es in ähnlicher Weise als theologischer Urheber der Reformation in Deutschland der deutsche Martin Luther, der sich dabei wiederum auf die These eines anderen stützte, knapp 2000 Jahre vor ihm lebend, auf einen Mann namens Paulus von Tarsus, auch Apostel Paulus genannt, einen gebürtigen Römer, der sich nach dem Tode von Christus Jesus einst dessen Jüngerschaft anschloss und Lehrbriefe an sie verfasste. Da steht: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. 2. Thessalonicher 3,10. Und steht da Tropfenhöhe den Stein, diese Lehrmeinung von nur einer Handvoll Menschen hat sich im Lauf der Jahrhunderte nun aktuell sehr tief in das Kollektivbewusstsein unseres Volkes eingeprägt und somit das eigene Wissen des Einzelnen um das wahre Wesen aller Produktivität des Menschen begraben. Wahr ist: Freiheit müssen wir uns nicht verdienen, noch brauchen wir sie zu suchen. Frei sind wir. Das haben wir wirklich nur vergessen. Das erfassen wir sogleich aber auch wieder, sobald wir in Sachen eigener Betätigung unsere Blickrichtung geändert haben. Und die These des Paulus von Tarsus widerlegt ohnehin die reine Lehre seines Meisters Jesus Christus selbst, der da mehr als einmal aussagt: Sorgt euch nicht, werdet stattdessen froh wie die Kinder, seht die Vögel des Himmels, euer himmlischer Vater sorgt für euch, und so weiter und so fort. Aber Fakt bleibt auch, und das gleich, wie wir im Einzelnen nun die Aussagen jener Männer interpretieren wollen: Produktivität ist existenziell für einen jeden Menschen, ohne diese ist er quasi tot. Da jedoch, wo diese Produktivität allein die materielle Versorgung oder Absicherung eines Menschenlebens meint, hat das verheerende Folgen, wie wir gut an den Beispielen der Abholzung von Wäldern, der Ausbeutung jeglicher Natur oder auch anhand von Epochen wie des Diktators eines Adolf Hitler und eben auch gleich hier und jetzt der Angst von immerhin 50% aller Deutschen gemäß R&V-Studie vor einer schwachen Wirtschaftslage erkennen können. Unser deutsches Volk gilt in allen anderen Ländern als außerordentlich fleißig und ist deshalb, zumindest was seine Arbeitskraft anbelangt, auch durchweg gern in der Marktwirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt im Ausland gesehen. Ganz klar, denn aus unserer Sicht führt allein ein hohes Einkommen zu Glück oder Wohlergehen. Also tun wir für ein solches Einkommen auch alles. Und der Erfolg scheint uns hier auch durchaus recht zu geben. Wir Deutschen besitzen viel an materiellen Gütern, sehr viel sogar, oder auch zu viel, wie so manch ein Zeitgenosse von heute warnt. Wenn wir also Angst haben vor einer schlechten Wirtschaftslage, steht dahinter ganz sicher auch die Angst, diesen vielen Besitz nun wieder zu verlieren. Die Hyperinflation von 1922-23 steckt tief im Bewusstsein der Deutschen, ebenso wie die Verluste durch die Währungsumstellung von Mark in Euro 2002. Mehr aber noch und im Wesentlichsten steht dahinter eben diesen Fleiß bzw. die eigene Produktivität zu verlieren. Urplötzlich arbeitslos zu sein und damit einhergehend auch vermeintlich ohne Perspektive oder Chancen auf Weiterentwicklung zur ersehnten Freiheit hin, sprich wertlos zu sein. Dabei, niemals können wir unsere Produktivität wahrhaft verlieren, es sei denn, wir geben sie freiwillig auf. Das ist Tatsache. Solange wir atmen und bei wachem Bewusstsein sind, so lange produzieren wir auch in der einen oder anderen Form. Das ist Gesetz. Das liegt auf der Hand und ist auch überall um uns herum ausgezeichnet zu beobachten. Wir sind Menschen. Unsere Hände wollen schaffen, was der Geist sich ersehnt und der Verstand sich ausmalt. Allein um zu sehen, zu schmecken, zu riechen, zu hören und zu fühlen oder zu empfinden, inkarniert der Geist überhaupt erst und wird Mensch. Wir können also gar nicht anders als beständig irgendetwas produzieren. Sich hier zu fürchten, ist also vollkommen unbegründet. Selbst wenn wir alle äußere Aktivität einstellten, bliebe uns dennoch die des Geistes oder der Gedanken erhalten, die nicht minder erfolgreich sind in ihrem Wirken an uns und somit auch anderen als unsere Hände. Im Gegenteil, die Wirkungen von Gedankenproduktionen sind zahlreich belegt in Wissenschaft und Natur. Die Frage ist also nicht, ob wir produzieren, sondern was wir produzieren. Und spätestens ab hier sind wir wieder beim Glauben angelangt, mit dem es sich letztlich nicht anders verhält als mit der Produktivität. Nicht, dass der Mensch glaubt, kann in Frage gestellt werden und somit perspektivisch offen, schließlich als Aufstiegsmöglichkeit zur ersehnten Freiheit hin, erfahren, versorgt oder verbessert werden, sondern allein, was er glaubt. Verarmung des gesamtdeutschen Volkes oder eigene Wertlosigkeit. Was arm ist, belegt und bestimmt ein jedes Volk zunächst für sich selbst. Ein Ureinwohner aus dem Stamme der australischen Aborigines, der einst hat sich nie als verarmt angesehen, nur weil ihm die Natur in einem Jahr einmal etwas weniger an Nahrung oder Kleidung bot. Auch unsere Vorfahren späterer Zeiten, wie die Indogermanen oder auch heute noch jene Bergvölker in Südostasien, Thailand zum Beispiel, fühlten und wirkten darum auch nie so. Dies so lange nicht, bis wir Europäer in ihre noch durch und durch geistlich natürlich wertgeprägte Welt eindrangen und sie entweder mit Gewalt davon abbrachten oder, wie es heute in Thailand mit den Bergvölkern geschieht, durch Häme und Beeinflussung, indem man deren eigene Produktivität als wertlos und deren Leben somit als armselig, eben als verarmt betrachtet und somit verachtet. Jedoch, ob sich ein Volk nun abschließend auch wirklich so fühlt, beziehungsweise auch diese Sichtweise für sich annimmt, liegt nicht an demjenigen, der dieses Volk auf diese Weise nun versucht oder anders verunglimpft, sondern an jedem Einzelnen in jenem Volke selber. Vor der Wahrheit muss die Masse mir zurücktreten. Da bin ich allein gefragt und aufgefordert, nun meine Antwort darauf zu geben und dann authentisch auch danach zu handeln. Wo ich das nicht tue, habe ich mein angeborenes Hausrecht auf Freiheit selber um ein rotes Linsengemüse, Vergleich Genesis 25, 30-34, verkauft. Die Aborigines haben sich nie gebeugt. Sie blieben sich bis zum letzten Mann quasi ihres eigenen Geistes, ihrer eigenen Wahrheit und somit auch ihres eigenen freiheitlichen Lebens treu. Hier sollten wir selber fragen, was für uns eigentlich Armut ist. Im Grunde gibt es keine Armut. Arm in unserem eigenen Leben fühlen wir uns immer nur dann, wenn wir undankbar, also hochmütig auf unser eigenes Leben herabschauen und stattdessen auf das vermeintlich bessere Leben eines anderen schielen. Dann aber ist es nur zu natürlich, dass wir uns wertlos fühlen und durchaus auch recht so, denn in der Tat, wir besitzen dann auch keinen Wert mehr, da nur der eigene Wert einen Wert hat, vor Gott und dem Leben selbst, genau den aber hätten wir somit ja dann abgelehnt. Ein Beispiel aus der unmittelbaren Nachbarschaft dazu. Ich wohne nahe der tschechischen Grenze in einem kleinen Dorf, dessen Bewohner es sich zur Angewohnheit gemacht haben, jeweils einmal im Monat ihre überflüssigen Güter auf die Straße zu stellen, die dann in die Sperrmüllanlage abtransportiert werden. Als ich das zum ersten Mal mitbekam, fand ich das ziemlich gespenstig. Vor fast allen Häusern des Dorfes, nun tatsächlich zuweilen auch Berge an Hausrat, Gegenständen oder regelrechtem Schrott zu sehen. Es erstaunte mich zutiefst, was wir uns alles in die Häuser holen und zu brauchen meinen. Aber mehr noch berührten mich die Autokolonnen, die sich an diesen zwei Tagen nun durch die engen Gassen des Dorfes schoben. Ausnahmslos mit tschechischem Kennzeichen versehen und nicht selten großen Hängern daran. die sind ja so arm, wurde ich von einer Dorfbewohnerin aufgeklärt. Da tun wir doch noch etwas Gutes, nicht wahr? Nein, dazu sagte ich nicht ja. Was aber überhaupt nicht auffiel, zu sehr war die Dame damit beschäftigt zu schauen, wie sich die vermeintlichen Armen nun an ihrem Sperrmüll bedienten. Ich indes schaute auf etwas anderes, nämlich auf das Lachen dieser Menschen, die da über die Grenze nun zuhauf zu uns kamen, um kostenlos Waren zu erstehen, die keiner mehr will, wie es sonst tagtäglich das Dorfvolk und so viele andere Deutsche ebenso tun, die über die Grenze in die nahegelegene Tschechei oder nach Polen fahren, um günstig zu tanken oder auch Waren einzukaufen. Was da nun arm ist und was nicht, ist da allein eine Auslegung des Betrachters. Wie sich der Deutsche also über ein Schnäppchen in deren Land freut, so freuten sich diese Tschechen jetzt offenbar über so manches kostenlose Schnäppchen vor unseren Türen. Und dabei ging mir auf, dass fast jeder zweite Autofahrer oder auch Autofahrerin eben nicht, wie wir es in Deutschland gewohnt sind, mit einem lückenlosen Gebiss da durch die Autoscheiben lachte, sondern im Gegenteil gar sehr lückenhafte Zahnreihen dabei zeigte. Und das brachte mich doch fast dazu, diese fröhlichen Menschen nun ebenso wie diese Dame da als arm zu betrachten und ihr So-Sein somit zu verachten. Warum? Achten wir einmal auf die Filme, vornehmlich Zeichentrickfilme, die wir als Kind oder auch heute noch als Erwachsene mit unseren Kindern oder Enkeln schauen. Allein die Guten haben strahlend weiße Zähne, lückenlos perfekt aneinandergereiht. Schief und krumm oder eben lückenhaft sind vornehmlich die Gebisse der Dummen, Banditen oder Irren darin. Dieser subtilen, aber doch durchweg auch kriminell massiven, weil durch eine Lüge täuschenden Manipulation unseres freien Geistes wäre ich bei diesem Volk fast aufgesessen. Wollen wir uns also nicht verarmt oder wertlos fühlen, sollten wir unabhängig von der allgemeinen Norm oder Meinung der Masse postwendend zur Achtung vor dem eigenen Leben zurückfinden. Das jedoch gelingt uns nur, indem wir uns in Dankbarkeit üben. Ohne Perspektive oder Aufstiegmöglichkeiten. Hierzu betrachten wir unsere Produktivität einmal aus einer anderen, urtümlichen Perspektive heraus. Von der Natur aus, siehe hierzu das Leben selbst oder auch Genesis 1,1, hat alle Produktivität von ihrer Seinsordnung her rein nur mit Freude am Entdecken zu tun. Ich bin produktiv, weil ich etwas entdecken will, was mir Freude bereitet oder Erleichterung bringt. Das gilt für die Aktivität zur Beschaffung von Nahrung, bei der ich mir nur suche, erwähle oder kreiere, was mir schmeckt, ebenso wie für jene Aktivitäten, die ich für meine Freizeit oder eben auch mein freiheitliches Spiel erschaffe, erwerbe oder verbessere. Die Freude am Genuss puren Seins ist der Grundgedanke aller Produktivität. Demgemäß kann auch alle freudlose Produktivität nicht wahrhaft befreiend oder erfüllend sein und somit auch auf Dauer nicht erfolgreich. Haben Sie sich das einmal angeschaut? Es sind jene Menschen dauerhaft erfolgreich und produktiv, die zutiefst Freude haben an dem, was ihr Geister kreiert und ihre Hände produzierend schaffen. Vornehmlich zuerst für sich, also allein aus der Freude am reinen Tun oder Sein heraus, ohne dabei an Lohn, Ehre oder hohes Einkommen zu denken. Doch über kurz oder lang, so ist es kosmisches Gesetz, folgt das Materielle dem Geist oder der Version nach, war dann das, was diese Menschen für sich aus der Freude des Geistes heraus taten, letztlich auch für den Nächsten gut und brachte ihnen Einkommen in jeglicher Form. Nur produktiv im Sinne eines Heinrich Bethe oder Adolf Hitler zu sein, bringt uns indes also kaum Erfüllung oder Freude am Sein, sondern eben das genaue Gegenteil: Unzufriedenheit und Angst. Wie wir täglich an uns und in unserem Umfeld sehen können. Selten ist ein anderes Volk so muffelig, so derart am Murren über das Leben wie gerade unser deutsches. Ausgerechnet wir, die wir gemäß Index doch eigentlich alles haben. Die hohe Zahl an Krankmeldungen in den einzelnen Betrieben, kranker Menschen in Deutschland insgesamt oder auch jene stetig steigenden Zahlen der Delikte in der Beschaffungskriminalität zeugen von anderem. Ja, unser Volk ist fleißig. Nicht aber aus seiner inneren Freiheit, sondern aus seinen Ängsten und Abhängigkeiten heraus. Um diesen traurigen Umstand nun wenigstens für uns selbst zu ändern, sollten wir unverzüglich zu der uns von Hause aus innewohnenden Freiheit und somit Freude zurückkehren. Das meint, lassen wir uns nicht mehr länger einreden, dass ersehnte Erfüllung im Leben nur mit einem dicken Gehaltscheck zu erlangen ist. Wenn dem so wäre, würde die Reisebranche nicht so derart stark boomen. Warum? Ein Mensch, der ganz von dem erfüllt ist, was er da schafft oder erschafft, fühlt sich weder abgespannt danach, so dass er Freizeit oder Urlaub bräuchte von seinem Gewerbe, noch würde er sich danach sehnen, etwas anderes zu sehen oder zu erfahren, denn er ist ja verliebt in das, was er macht. Und belegen wir schließlich auch das Wort Erfolg für uns wieder ganz neu. Wahrer Erfolg misst sich nicht an der Messlatte von Soll und Haben auf dem Bankkonto, sondern am Maß des ganz Erfülltseins von dem, was ich da mache. Demnach, erfolgreich bin ich, wenn ich es geschafft habe, mich glücklich zu machen. Letzten Endes ist nur ein glücklicher Mensch wahrhaft produktiv und somit auch automatisch imstande, auch seine Nächsten zu beglücken. Und die Arbeitslosigkeit? Ganz einfach. Die nutzen wir als Chance, herauszufinden, bei welchen Formen von Produktivität unsere Freuden liegen und somit auch beglückender Erfolg für uns. Und schauen wir dabei nicht auf die Schreckensbilder, die uns da überall gezeichnet werden. Weder sind wir wertlos noch verarmt und schon gleich gar nicht perspektivlos. Ändern wir unsere Blickrichtung, freuen wir uns stattdessen, dass wir vielleicht Ungeliebtes endlich los sind, wieder ein neues Terrain erforschen können oder wieder frei sind für ein neues Abenteuer in unserem Leben. Ganz neu wieder beginnen zu können oder wie auch immer. Aber schauen wir weder zurück noch nach vorn, sondern folgen wir allein der Freude in unserem Herzen. Wo die Freude ist, da ist auch Erfüllung. Wo Erfüllung ist, da ist auch Erfolg. Mehr braucht es nicht, das ist gewiss. Das Gestern ist vorbei. Daran können wir nichts mehr ändern. Und was wir morgen sind, das bestimmt unser Denken und Handeln heute. Wollen wir also Erfolg im Leben, müssen wir heute, also immer wieder jetzt, in der Freude leben. Und dann stimmt es auch. Ja, Arbeit macht frei. Aber für diese Freiheit muss ich nicht einmal das Haus verlassen, wenn ich es nicht will.